Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das uns geschenkt ist als Predigttext für diesen Sonntag, für diesen Monat, für dieses Jahr, steht eben in 1. Mose 16 im Vers 13. Dort heißt es: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, du schenkst uns jetzt dieses kurze Wort für diesen Sonntag, für diesen Monat, für dieses Jahr als Jahreslosung. Und wir wollen in der Predigt darüber hören, was das für uns zu bedeuten hat, dass du uns siehst. Dass wir das verstehen können, dass wir das annehmen können und dass dieses Wort Frucht in unserem Leben bringt, Herr. Dazu brauchen wir deine gnädigliche Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Gestatten Sie mir einige Worte zur Hinführung, warum ich dieser Predigt eine eigene Überschrift gegeben habe und dann auch diese so ausgelegt habe, wie ich sie dann auslege. Das hat ein bisschen was zu tun mit der Genese dessen, was Jahreslosung ist. Dieser Text ist ja die Jahreslosung für 2023. Und anders als die Losungen werden die Jahreslosungen nicht ausgelost. Bei den Losungen, die es seit etwa 300 Jahren gibt, 1731, hat Zinzendorf angefangen, dort in Herrenhut die Losungen auszugeben. Die wurden immer ausgelost, gezogen. Man hat da ganz, ganz viele Bibelworte in so einem Kessel und da wird gezogen halt. Es ist bei der Jahreslosung anders. Die Jahreslosung gibt es auch erst knapp 100 Jahre. Die sind 1930 erstmalig der Christenheit gegeben worden. Da war ein Pfarrer Otto Riedmüller und der hat aufgrund der Geschehnisse mit den Nationalsozialisten, die immer wieder so für Monate dann Sprüche gaben, mit großen Plakaten in Deutschland schon aufhingen halt, gesagt, gegen diesen Irrsinn, den die da bringen, da müssen wir etwas anderes entgegenhalten, andere Weisheiten und Wahrheiten. Und dann hat er die Jahreslosung erfunden, gesagt, das ist ein Wort, das mit uns geht halt. Und seit eben dieser Zeit gibt es die Jahreslosung. Heute ist es der Ökumenische Arbeitskreis für das Bibellesen, nicht die Herrenhutter, die die Jahreslosung aussuchen. Da können dann die Mitglieder dort in diesem Ökumenischen Arbeitskreis Vorschläge machen und dann wird diskutiert. Dann wird so aus eigener geistlicher Erfahrung und Erkenntnis gesagt, was ist denn wichtig, was die Gemeinde Jesu für so ein ganzes Jahr zu hören hat. Da kann man viele kritische Fragen dran stellen, gerade weil die das 3 Jahre im Vorhinein machen. Also diese Jahreslosung, die uns jetzt gegeben ist, die ist bereits 2019 ausgesucht worden. Aber sie ist, wie gesagt, nicht gelost worden, wie die Losung der Herrenhuter, sondern sie ist ausgewählt worden aufgrund von Erkenntnissen, theologischen Meinungen und eben Erfahrungen. Und jetzt kann man darüber spekulieren. Ich weiß nicht, wie das 2019 gewesen ist in diesem ökumenischen Arbeitskreis, was die Brüder und Schwestern da bewegt hat, dieses Wort rauszusuchen. Aber ihnen war es wichtig, uns ein Wort weiterzugeben, das die Erfahrung einer Frau mit Gott widerspiegelt. Da ist Hagar, und wir haben eben diese Geschichte gehört mit all dem, was ihr widerfahren ist. Wir haben die Lesung 1. Mose 16 gehört. Und mit all dem, was sie erlebt hat, wo sie da in der Wüste ist, macht sie diese eine Erfahrung. Das bringt sie dann so zu so einer Zusammenfassung nach all dem Elend mit Abraham, mit Sarai, mit der Demütigung, mit all den Dingen, wie sie dann alleine in der Wüste ist als schwangere Frau, dass Gott sich ihr zuwendet im Engel des Herrn, dass sie dann sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und weil das eben eine Erfahrung ist, die Hagar gemacht hat und weil Menschen aus ihren Erfahrungen uns dieses Wort geschenkt haben für dieses Jahr, habe ich diese Predigt überschrieben, die Hagar-Erfahrung. Die Hagar-Erfahrung ist die, dass Gott uns sieht. Und diese Erfahrung möchte ich vertiefen, eben an dem Leben von Hagar, an 4 Punkten. Ich möchte darüber sprechen, dass Gott die Einsamkeit sieht, dass Gott die Demütigung sieht, dass Gott die Schuld sieht und dass Gott die Zukunft sieht. Dass wir eben diese Hagar-Erfahrung teilen können über diesen Gott, der uns sieht. Das Erste,
Gott sieht die Einsamkeit. Hagar ist eine einsame Frau. Das wird übrigens schon deutlich an ihrem Namen. Hagar, hebräisch, heißt die Fremde. Sie ist fremd. Sie lebt in Kanaan, da ist sie Ausländerin, denn sie ist Ägypterin. Als Abraham und Sarai ins gelobte Land kamen, war da Hungersnot, dann sind sie nach Ägypten gezogen und da haben sie, die Bibel sagt es nicht, aber vermutlich, eben Hagar mitgebracht. Sie gehört da gar nicht hin, die ist ganz woanders zu Hause. Sie ist eine Fremde. Und Fremdsein heißt eben immer auch einsam sein. Aber nicht nur von ihrer geografischen, lokalen Herkunft ist sie fremd und einsam, auch von ihrer sozialen Stellung, da ist sie einsam. In dieser Familie, in der sie ist sie Sklavin. Sie ist nicht wie Sarah auf Augenhöhe mit Abraham, Mann und Frau, sie ist Sklavin. Sie ist nicht mal Mensch nach damaligem Recht. Dies Eigentum, biologisch natürlich, aber juristisch kein Mensch. Was für eine Einsamkeit, in so einem Familienverband zu sein, wo man keine Rechte hat, wo man wirklich das letzte Glied ist, wo man allen Müll der anderen wegräumen musste, wo die alle Rechte an einem hatten und man selber so gar niemand, gar keine. Und wenn einem dann Unrecht getan ist, dann ist kein Fürsprecher da, das ist, erlebt sie dann. Als Sarai sich beschwert über ihr Verhalten, da sagt Abraham nur, kannst du mitmachen, was du willst, die gehört auch dir, ist dein Eigentum halt. Einsam und allein. Und auch die Situation, in der sie dann aktuell ist, als sie geflohen ist, als dieses Wort, diese Jahreslosung an sie ergeht, dass sie ganz einsam. Eine Frau, die sich auf den Weg macht von Kanaan zurück nach Ägypten. Sie ist da in Schur, das ist so eben auf dem Weg nach Ägypten, aber eben in der Wüste, in Eremos, das ist so im Griechischen immer wieder so dieses Begriff, in der Einsamkeit sein. Da ist niemand, sie ist ganz allein. Fremd, in der lebensfeindlichen Umgebung, als schwangere Frau, in der Wüste, wo die Hitze ist, kein Wasser, wo die wilden Tiere sind, vielleicht irgendwelche nomadischen Räuberhorden. Sie ist in großer Einsamkeit. Und ihrer großen Einsamkeit darf sie erleben, in dem, was sozial ihre Stellung ist, in dem, was gerade ihre momentane Situation ist, was ihre familiäre Situation ist. Gott sieht sie. Die Einsamkeit ist hart, die sie zu tragen haben, aber sie macht die wunderbare Erfahrung, Gott sieht sie. Er ist da. Und noch mehr, er sieht sie nicht nur, das wird dann deutlich an dem Ismael. Ismael heißt übersetzt Gott, er hört. Er hört sie auch. Gott hat, so heißt es ja, wir haben es eben gehört, hat dein Notruf, er hat deinen Notruf gehört. In ihrer Einsamkeit darf sie erfahren, dass Gott sie sieht. Und das ist eine Erfahrung, die die Männer und Frauen der Bibel immer wieder gemacht haben, dass Gott sie sieht. Ich denke an Abraham, der einige Jahre später so eine ähnliche Einsamkeitserfahrung hat, als er seine Knechte zurücklässt und allein mit seinem Sohn Isaak auf den Berg Moria geht, um ihn zu opfern. Er hat das Wort Gottes bekommen, es steht an ihm, dieses umzusetzen, er hat sich entschieden, es zu tun. Er muss es tun. Da ist niemand da, nicht seine Frau, keine Knechte, niemand, der ihm helfen kann. Er trifft vor Gott diese Entscheidung. Und als Gott ihn dann bewahrt davor, seinen Sohn umzubringen, dann sagt er auch als Reflex darauf, der Herr sieht. Der Herr sieht. Welche Gedanken mag er sich gemacht haben? Wie wird er in dieser Einsamkeit mit sich gerungen haben halt? Aber am Ende kommt das bei raus, der Herr sieht. Er sieht ihn in seiner Einsamkeit. Abraham war auch fremd gewesen, war einsam gewesen mit seinem Familienverband in Kanaan. Josef war fremd gewesen in Ägypten, als ihn seine Brüder da verkauft hatten, auch als Sklaven. Mose war fremd gewesen, einsam gewesen, als er fliehen musste aus Ägypten halt. Das ist ein Motiv, das immer wiederkehrt, dass die Männer und Frauen einsam sind. Israel war fremd in Ägypten, sie waren Fremdlinge, selbst nach 400 Jahren halt. Auch später in der babylonischen Gefangenschaft, da waren sie Fremdlinge, sie waren einsam. Das ist etwas, was immer wieder erzählt wird von den Männern und Frauen der Bibel. Selbst David schreibt das halt von seiner Einsamkeit, Psalm 25, Herr, wende dich zu mir, sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend, als er dann von Saul geflohen ist halt. Und all diese Männer und Frauen, ein Abraham, ein Josef, ein David, das Volk Israel, dürfte immer wieder die Erfahrung machen, Gott sieht sie in ihrer Einsamkeit. Menschen mögen sich abwenden, menschlich ist da vielleicht häufig nichts, aber Gott sieht. Gott sieht. Und Einsamkeit ist nicht nur ein Problem der Menschen der Bibel der damaligen Zeit, Einsamkeit ist auch ein Problem von uns heute. Gestern Abend habe ich noch einmal geguckt, so auf die Nachrichten halt, und dann, kein Zufall, denke ich, wenn ich heute über Einsamkeit spreche, habe ich eine Nachricht gelesen vom Deutschlandfunk gestern. Und dann hat Deutschlandfunk berichtet über Einsamkeit in unserer Gesellschaft. Und da wurde der Gesundheitsminister zitiert, der vor einigen Tagen gesagt hat, dass die Einsamkeit in unserem Land erschreckende Ausmaße angenommen hätte und dass das eben auch pathologisch, krankheitsmäßig ganz viele Dinge bedingen würde. Und in diesem Bericht des Deutschlandfunks von gestern wurde die Deutsche Stiftung für Patientenschutz zitiert, die sprach davon, dass Einsamkeit die größte Volkskrankheit sei. Da habe ich gedacht, ja, wenn das so von unabhängigen Wissenschaftlern gesagt wird, von Leuten, die sich auskennen, dann ist das sicherlich auch ein Thema für den einen oder anderen von uns. Einsamkeit. Ob das nun familiär ist, ob es nun gesellschaftlich ist, ob es über meine körperlichen Möglichkeiten ist, ob es über den Ort ist, wo ich mich momentan befinde. Vielleicht bist du ja auch einsam. Dann darfst du das genau als deine Erfahrung auch machen wie Hagar. Ja? Da mögen vielleicht keine Menschen sein, da ist vielleicht kein sozialer Verband, da ist vielleicht eine versagende Familie, aber du bist nicht einsam. Er ist da, er sieht dich. Und wenn jetzt Ärzte und Wissenschaftler davon sprechen, dass Einsamkeit so ein großes Problem ist für unsere Bevölkerung, so ist es natürlich für uns als Christen erst recht auch ein Problem, weil wir sind ja auch hier in der Fremde. Hagar nochmal heißt fremd. Diese Welt, in der wir hier leben, das ist ja nicht unser Zuhause. Wir sind nicht von der Welt, wie Christus nicht von der Welt ist, so heißt es im hohepriesterlichen Gebet von Jesus Christus. Wir sind nicht von dieser Welt. Unser Bürgertum ist im Himmel. Wir sind hier Fremdlinge, wie es in 1. Petrus 1 heißt. Und wir sind ohne Bürgerrecht auf Erden. Und deshalb haben wir, wenn wir Christen sind, immer wieder auch mit Fremdheitserfahrung und auch mit Einsamkeitserfahrung zu tun. Das wird jeder bezeugen können, wenn er irgendwo an einer Arbeitsstelle versucht, Jesus Christus zu bezeugen. Und eben waren es noch gute Kollegen. Auf einmal merke ich meine Einsamkeit. Menschen sind zwar um mich herum, aber in meiner sozialen Stellung als Christ, als Zeuge Jesu Christi, da bin ich einsam. Aber da dürfen wir heute noch einmal hören, wir sind nicht allein. Gott sieht uns. Er ist da. Diese Hagar-Erfahrung dürfen wir auch ob unserer Einsamkeit teilen. Ein zweites, Gott sieht die Demütigung. Hagar ist nicht nur einsam und fremd, sie wird auch gedemütigt. Das ist erstmal ihr Status in der damaligen Gesellschaft. Was für eine Demütigung. Was ist das für ein furchtbares, wenn Menschen als Sklaven gehalten werden, wenn sie keine Rechte haben und andere können mit ihnen machen, was sie wollen. Ein Dasein als Nichtmensch, als Gegenstand, als Arbeitsgerät. Wir wissen nicht, ob sie schon als Sklavin geboren wurde oder ob sie von irgendwelchen Sklavenhändlern geraubt wurde. Aber was ist das dann für ein Stand, in dem man sein muss? Wie demütigend ist das, wenn man Sklavin, wenn man Sklave ist, einem anderen Menschen vollständig gehört und seiner Willkür unterlegen ist? Was für eine Demütigung. Und was für eine Demütigung auch, es ist ja nicht nur, dass ihre Arbeitskraft hier ausgenutzt wird, was für eine Demütigung, die da passiert im Sexuellen. Brutalster sexueller Missbrauch. Zwar nach damaliger Zeit rechtlich in Ordnung, aber da entscheidet eine andere Frau über sie und sagt, mit meinem Mann, der ja schon ein sehr alter Mann ist, das sagt die Bibel ausdrücklich, 86 Jahre, ja, wird diese junge Frau gegeben. Und nicht nur, dass sie für ihn arbeiten muss, sie muss auch ihm sich sexuell hingeben. Was für eine Demütigung. Und dann soll das weitergehen. Dann soll das weitergehen. Da ist, als Sarah sich so ein bisschen mokiert über ihr Verhalten und sie dann von Abraham die Erlaubnis bekommt, mit ihr zu machen, was sie will, dann heißt es ja, sie floh von Sarai, als sie sie demütigen wollte. Das ist ihre Lebenssituation, die Demütigung. Und dann kommt es noch härter. Der Engel schickt sie ja zurück, Gott schickt sie zurück und sagt, demütige dich unter deine Herrin. Sie lebt in Demütigung. Aber in dieser Demütigung darf sie erleben und erfahren, Gott sieht sie. Auch wenn er sie nicht rausholt direkt aus dieser Demütigung. Aber Gott sieht sie. Und auch das ist eine Erfahrung, die die Männer und Frauen der Bibel immer und immer wieder gemacht haben. Furchtbare Demütigung, furchtbare Unterdrückung. Ein Josef, gedemütigt, erst von seinen Brüdern verkauft als Sklave, dann auch sexuell missbraucht oder versucht zu missbrauchen von einer Frau, die ihn dann ins Gefängnis werfen lässt. Was für eine Demütigung. Simson, der große, starke Simson, gedemütigt von den Philistern. Müssen wir nachlesen, Richter 16, wie sie dann Schabernack mit ihm treiben. Erst stechen sie ihm die Augen aus und dann demütigen sie ihn. Das Volk Israel, gedemütigt, unterdrückt, als Sklaven gehalten in Ägypten. Später unterdrückt und gedemütigt von den Philistern. Diese Geschichte liest mit dem Philisterkämpfer Goliath, der dann kommt und lästert. Da sieht man all die Demütigungen, die da sind. Und immer wieder aber das Erleben in den Demütigungen, dass Gott es sieht. 2. Mose 3, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und das ist etwas ganz Tröstliches, Stärkendes. Wenn man in den furchtbaren Demütigungen, denen wir manchmal nicht ausweichen können in dieser Welt, erleben dürfen, er, der lebendige Gott, ist da. Er mag vielleicht im Moment nicht die Umstände ändern, aber er trägt meine Demütigung mit und er sieht mich. Er trägt sie deshalb mit, weil er ja der am meisten Gedemütigte ist. Jesaja 53 heißt es, er war der Allerverachtetste, er war der Allerunwertetste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Dieser Gott sieht uns. Und er sieht uns nicht nur aus der Ferne, dass er so ein bisschen mitleidig sieht, okay, dem geht es nicht gut, meinem Kind. Nein, er hat auf Golgatha alle unsere Demütigung mitgetragen. Und er sieht uns und er steht uns bei. Und das kann unfassbare Kraft geben, einfach auch weiterzumachen, weiterzugehen, Demütigung auch ein Stück weit zu ertragen, wenn man weiß, Gott sieht einen. Ich habe vor einiger Zeit einen Hinweis gekriegt in einem Buch auf Erwin von Witzleben. Der wird den meisten von Ihnen nichts sagen. Er ist ein Blutzeuge für das Evangelium, ist Generalfeldmarschall im Dritten Reich gewesen. Angesehener Militär schon im Ersten Weltkrieg, dann in der Weimarer Republik. Und als dann Hitler an die Macht kommt, ist er von Anfang an extremst skeptisch. Und schon 1938 beschließt er mit anderen Offizieren der Wehrmacht, ihn zu töten. Da kommt es leider nicht zu. Und obwohl er in dieser Opposition steht und alles versucht, wird er trotzdem weiter befördert, Generaloberst und schließlich als einer der wenigen deutschen Militärs Generalfeldmarschall mit großem Pomp. Aber immer wieder im Widerstand. Warum? Weil er ein gläubiger Christ gewesen ist. Schwierige Situation und schließlich kommt es dann 1944 zum Attentat, das er wesentlich mitträgt. Er war auch vorgesehen, er sollte dann Oberbefehlshaber der deutschen Wehrmacht werden. Dieser Erwin von Witzleben halt, aber es fliegt auf, der Putsch, das Attentat gelingt ja nicht halt. Und weil er eben so ein exponierter Militär gewesen ist, weil er so bekannt gewesen, hoch dekoriert mit dem Ritterkreuz, all diesen Dingen, beschließen die Nazis, ihn besonders zu demütigen. Nicht nur seine Familie zu drangsalieren, sondern ihn eben auch. Sie geben ihm nichts zu essen. Und als es dann zu diesem furchtbaren Prozess vor dem Freislam Reichsgerichtshof kommt, da geht man hin und beschmutzt noch seinen Anzug extra. Und weil er so abgenommen hat, kann der Anzug nicht mehr halten, die Hose, und dann nehmen sie ihm die Hosenträger weg. Und dann steht er da vor dieser Filmkamera, das ist alles aufgenommen worden halt, so ein ganz abgemagerter Mann, der sonst wirklich so eine richtig gestandene Persönlichkeit gewesen ist, und Freisler demütigt ihn. weil eben er keine Hosenträger hat, rutscht die Hose und dann muss er die Hose hochziehen. Und dann schreit Freisler so, sie dreckiger alter Mann, warum greifen sich dann die Hose? Und er zieht ihn immer wieder runter, man versucht ihn zu demütigen, man wirft ihn aus der Wehrmacht. Das ist alles gemacht, auch als er darum bittet, als das Todesurteil gefällt wird, nicht erhangen, sondern erschossen zu werden. Es ist Hitlers ausdrücklicher Befehl, ihn eben nicht zu erschießen, was eben so der soldatische Tod gewesen wäre, sondern zu erwürgen, halt nicht am Strangbeil, also ganz furchtbarer Tod, furchtbare Demütigung. Aber er hat das alles mit Würde getragen, weil er wusste, einer ist da, Jesus Christus, der ihn sieht. Es ist überliefert, dass er bis zuletzt diese Haltung in Jesus Christus bewiesen hat. Wirklich ein Märtyrer des 20. Jahrhunderts für den Glauben. Aber eben, der durch furchtbarste Demütigung ging, aber darin eben auch Kraft bekommen hat, dass Gott ihn gesehen hat und dass er für ihn da war. Und das darfst du auch wissen, für deine Demütigung, in denen du drin bist oder in die du hineingeführt wirst im neuen Jahr, die vermutlich nicht so dramatisch und schlimm sind wie die von Erwin von Witzleben oder wie von Hager. Aber es werden auch Dinge sein, die dir wehtun, die dich demütigen. Dinge in deiner Familie, wo dir ein liebes Wort, ein Gruß, eine nette Geste verweigert werden. An deinem Arbeitsplatz, wo du eben wegen deinem Christsein an deiner Uni, an deiner Schule ein Stück weit Spott und Hohn zu tragen hast. Oder vielleicht auch in der Gemeinde, wo dich der Pastor oder irgendein Bauherr nicht sieht in dem, was du tust und dir die Würdigung zuteilwerden lässt, die dir eigentlich zustehen würde und du das als Demütigung erfährst. Ich weiß nicht, was deine Demütigungen sein werden, in die du hineingestellt werden wirst oder in denen du drin bist, aber eins darf ich dir sagen, er ist da, der diese deine Demütigung schon vor 2000 Jahren auf Golgatha getragen hat. Und er sieht dich, er hilft dir und er steht dir bei. Gott sieht die Demütigung. Ein drittes, Gott sieht die Schuld. Hagar ist einsam, Hagar ist gedemütigt. Jetzt könnte man sagen, sie ist das Opfer. Aber so wie häufig im Leben, sie ist nicht nur Opfer, sie ist auch ein Stück weit Täterin. In 1. Mose 16,4 heißt es, sie sah ihre Herrin geringschätzig an. Als sie schwanger wird und gewahr wird, ja, jetzt hat sich das Blatt so ein bisschen zu meinen Gunsten gewendet. Da kommt in ihr das hoch, was so allzu menschlich ist. Ich bin gedemütigt, ich bin einsam, ich bin fremd, ich habe so viel Schlechtes erlebt. Aber jetzt habe ich ja mal die Möglichkeit, das rauszulassen, was in mir ist. Und dann sieht sie ihre Herrin geringschätzig an, weil sie jetzt schwanger ist. Sie hat das Kind. Sie darf Abraham Nachkommen schenken und nicht die andere. Und das führt dazu, dass sie schuldig wird gegenüber Sarai. Das ist ganz interessant in diesem Text. Es wird immer wieder von der Herrin gesprochen. Und auch Magd heißt wörtlich übersetzt im Hebräischen hier Leibmagd. Das ist eigentlich ein Unding, was sie macht, dass sie sich dagegen die Herrin erhebt und sie geringschätzig ansieht. Damit wird sie eben auch zur Täterin. Sie ist nicht allein Opfer, sie ist auch schuldig. Und so ist das auch bei uns. Wir dürfen uns freuen darüber, dass Gott uns sieht, wenn es uns schlecht geht, wenn wir einsam sind, wenn wir gedemütigt werden halt. Das nehmen wir dankbar an, aber das müssen wir auch wissen. Er sieht auch all unsere Schuld, all das, was wir falsch machen, wo wir in Sünde leben, wo wir Sünde getan haben. Und das dürfen wir auch heute hören, mahnend für das, was vor uns liegt, für 2023, in dieses Jahr, in das wir hineingehen. Es kann sogar sein, dass wir gar keine Demütigung richtig erleben in diesem neuen Jahr. Aber eins werden wir auf alle Fälle machen, Sünde. Wir werden schuldig werden. Wir werden schuldig werden an anderen Menschen, dass wir sie geringschätzig anschauen, dass wir fehlen gegenüber unseren Mitmenschen oder aber fehlen gegenüber unserem Herrn und Heiland. Auch das ist etwas, was die Bibel nicht nur über Hagar sagt, sondern eben auch über die anderen, die ich eben schon zitiert habe. Ein Josef, der ist auch schuldig gewesen. Der hat sich so ein Stück weit über seine Brüder erhoben. Das rechtfertigt nicht das, was diese getan haben, aber auch bei ihm ist Schuld. Oder bei Simson. Warum lässt er sich mit all den Frauen ein? Der hat ein Stück weit seine eigene Situation mitzuverantworten, ob der Schuld, die er getan hat. Der König David, der große König David, was ist das für ein Sünder gewesen? Oder Salomo, sein Sohn, dieser weise und unfassbar gebildete, tolle Mensch, der dann am Ende seines Lebens so furchtbar abfällt. Und das Volk Israel als Ganzes, auch sie, immer wieder in Sünde und Schuld gefallen. Und das durften alle diese Menschen erleben. Gott sieht diese Schuld. Psalm 33 heißt es, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder, von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Und er sieht uns nicht nur alle, sondern er weiß um jedes Haar, was von unserem Haupt fällt. Er weiß auch um jedes nichtsnutzige Wort, was wir sprechen werden in diesem kommenden Jahr 2023. Das mag uns immer wieder vor Augen stehen, dass wir das wissen. Nicht, damit wir Angst haben, so nach dem Motto, so ein Big Brother, dass wir uns irgendwie nicht richtig bewegen können, aber dass wir Verantwortung übernehmen und vor allen Dingen immer wieder bereit sind, nach Golgatha zu gehen. Weil wir werden schuldig werden. Wir werden Schuld auf uns laden, Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, auch wenn sie vielleicht manchmal menschlich ganz verständlich sind, so wie bei Hagar hier. Aber wir werden es in 2023 nötig haben, dass wir zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Er sieht unsere Schuld und er wird uns trotzdem helfen, wenn wir unsere Schuld bekennen und das Blut seines Sohnes Jesu Christi über unsere Sünden und Schuld kommt. Aber das will uns dieser Text eben auch sagen, dieses kurze Wort. Er sieht nicht nur unsere Einsamkeit, er sieht nicht nur unsere Fremdheit, er sieht nicht nur unsere Demütigung, er sieht auch unsere Schuld. Auch in diesem Bewusstsein wollen wir in das neue Jahr hineingehen. Und ein viertes und letztes, was Gott sieht, ist die Zukunft. Gott sieht die Zukunft. Das ist ganz interessant. Der Engel des Herrn stellt hier zwei Fragen. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? So fragt er die Hagar. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Und die erste Frage kann sie hundertprozentig beantworten. Das sagt sie auch. Ich komme eben von Sarai, die hat mich gedemütigt. Das kann sie alles erzählen. Ihre Vergangenheit kennt sie, aber auf die zweite Frage gibt sie keine Antwort, weil sie es natürlich nicht weiß. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe, wie die Zukunft ist. Sie hat natürlich den Plan, nach Ägypten zurückzugehen, aber sie beantwortet diese Frage nicht, weil sie nicht beantworten kann. Wohin gehst du? Woher du kommst? Das kann sie beantworten, aber wohin sie geht, das kann sie nicht beantworten. Das ist genau unsere Situation. Wir können auch sagen, woher wir kommen. Über 2022 können wir eine Menge erzählen. Da können wir sagen, was alles gelaufen ist, was geklappt hat, was nicht geklappt hat, was so besonders schön gewesen ist, unsere Urlaube, unsere Begegnungen, die Streits, die wir gehabt haben, all diese Dinge. Aber wir wissen nicht, wo wir hingehen. Wir kennen unsere Vergangenheit, aber unsere Zukunft kennen wir nicht. Ich habe das gestern Abend auch schon im Gottesdienst angerissen. Bei manch einem ist die Zukunft ziemlich düster. Und auch wenn wir als Gesamtgesellschaft auf das gucken, was vor uns steht, die Inflation, der Krieg in der Ukraine halt, die Klimakatastrophe, all diese Dinge, da kann schon ganz schön Angst und Bange werden. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber einer ist da, der uns sieht, nicht nur im Hier und Jetzt, sondern eben auch in unserer Zukunft. Übrigens, das ist ganz interessant, im Hebräischen gibt es gar kein Hier und Jetzt. Das ist das Denken im Hebräischen ganz anders. Im Hebräischen gibt es nur Vergangenheit und Zukunft, auch vom Grammatikalischen. Es gibt keine Gegenwart, es gibt nur Zukunft oder Vergangenheit. Weil wenn ich jetzt sage, ist das schon Vergangenheit. Es gibt nicht diesen Moment, den ich festhalten kann. Zeit ist immer etwas Fortschreitendes. Wir kennen nur das Zurückliegende. Darum wissen wir aber nicht um das, was kommt. Aber Gott kennt es, er sieht es. Er sieht all das, was noch werden wird. Das sieht er für Hagar und sagt der Hagar eben, hey, du wirst einen Sohn bekommen und den nennen wir Ismael. Gott hört, weil ich deinen Notschrei gehört habe und der wird riesengroß sein mit seinen Nachkommen. Das sieht er alle schon. Der weiß um all die Menschen, die werden eben aus diesem Ismael. Er kennt und sieht die Zukunft von Hagar und er kennt die Zukunft auch von uns. Wir haben das eben im Psalm 139 noch einmal gehört. Der war die erste Lesung. Da heißt es in den Versen 15 und 16, es ist dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in ein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Dieses Jahr 2023 hat 365 Tage. Der erste hat jetzt gerade angefangen. Aber es kommen noch 364 Tage, die vor uns liegen. Da ist noch keiner geworben. Aber Gott kennt schon alles. Er weiß schon alles, was sein wird. Der weiß, was am 7. Juli ist bei dir in deinem Leben. Der weiß, was am 11. Oktober ist. Der weiß auch, was am 31. Dezember 2023 ist. Der weiß ganz genau, wann, wo, was passiert. Da sieht er dich. Er kennt deine Zukunft. Und wenn du jetzt fragst, wie wird denn meine Zukunft werden? Wie wird es sich denn weiterentwickeln im neuen Jahr? Mit all dem, was sich verändern wird oder mit all dem, was sich momentan schon verändert? Dann darfst du in einem getrost sein. Er sieht dich. Und der, der dich sieht und deinen Notruf hört, deinen Notschrei wie bei Hagar, der hat dich lieb. Er ist für dich auf Golgatha gestorben. Und das ist etwas ganz Tröstliches. Wir haben einen Gott, der uns sieht, der schon um alles weiß, was werden wird. Und wir dürfen an seiner Hand, unter seinem Wort, unter seinem Schutz und seinem Segen in dieses neue Jahr 2023 hineingehen, weil er eben da ist, weil er uns lieb hat und weil er uns sieht, in allem Großen, in allem Kleinen, in jedem Haar noch einmal, was von unserem Haupt fällt, das ist etwas ganz Wunderbares. Und das ist die Erfahrung, die Hagar hat machen dürfen. Sie hat die Erfahrung machen dürfen, dass Gott sie sieht, in ihrer Einsamkeit, in ihrer Fremdheit, in ihrer Demütigung, in ihrer Schuld, aber eben auch in ihrer Zukunft. Und das gibt ihr die Kraft, zurückzugehen in diese furchtbare Situation, die vor ihr lag. Das war ja keine schöne Zukunft. Wieder zurück zu Hagar, wieder zurück zu Abraham. Und das sagt die Bibel, das ist dann auch nicht besser geworden, dass die beiden sich da angefreundet haben, sondern schließlich vertreibt Sarah Hagar schlussendlich ja. Aber weil Gott da ist und sie sieht, kann sie auch in eine düstere Zukunft hineingehen. Und das ist eine wunderbar stärkende Erfahrung, wenn man das gemacht hat, dass bei all dem Schweren er doch da ist und einen sieht. Und diese Erfahrung wünsche ich euch und Ihnen auch allen für dieses neue Jahr 2023. Dass ihr immer wieder wisst, Jesus ist da und er sieht euch. Er hält eure Zukunft in den Händen, die ist bei Ihnen eine wunderbare, fantastische Zukunft, so wie die Zukunft von Hagar eine fantastische war mit all den Verheißungen, die sie bekommen hat. Wir können in das Jahr 2023 getrost gehen, weil eben der Gott da ist, der uns sieht. Ich habe die Predigt begonnen damit, dass ich gesagt habe, die Jahreslosung wird nicht ausgelost, sie wird aufgrund der Überlegungen der Brüder und Schwestern gegeben, mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben, und hatte diese Predigt überschrieben mit der Hagar-Erfahrung. Und Erfahrungen sind etwas, so hat es einmal Tucholsky gesagt, die vererben sich nicht, die muss jeder allein machen. Und diese Erfahrung, die Hagar gemacht hat, die wünsche ich dir auch für dieses Jahr 2023, dass du das noch viel stärker aus vollem Herzen sagen kannst. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.